Und das war jetzt auch nicht zu vergleichen mit dem Gefühl nach einem Marathon, dass man schlecht die Treppe runterkommt. Da war wirklich ja auch das normale Gehen in der Stadt in Belgien dann danach ein bisschen ein Problem.
Und dann werden eben aus 10 21, aus 21 42 und irgendwann dann vielleicht sogar mal so ein Ultrarun. Ja.
Ja, aus 5 Kilometern werden einfach 160 Kilometer. The
Genau.
natural thing.
Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, der Ausdauer-Podcast. Zusammen mit mir, Marvin, und natürlich zusammen mit Coach, Trainer, Seelsorger, könnte man fast schon sagen, Fahrradfahrer, Läufer, Schwimmer, was noch alles, Torben? Ich weiß es nicht.
Alles.
Du machst einfach alles. Ja, wie geht's dir? Alles
Genau.
gut bei dir? Wie läuft dein Training?
Ja, mir geht's soweit gut. Ein ganz klein bisschen verschnupft, wie ja irgendwie auch alle aktuell gefühlt. Corona ist auch wieder im Umlauf, wobei ich habe heute einen Test gemacht, das ist es nicht. Corona ist ja auch ein super spannendes Thema. Könnten wir auch irgendwann mal drüber sprechen, so wie das nach einer Corona-Infektion sinnvoll wäre, wieder in den Sport zurückzukommen. Auch unser heutiger Gast hatte damit übrigens auch große Probleme dieses Jahr. Können wir vielleicht auch später mal drüber sprechen. Aber mein Training läuft soweit gut. Diese Woche jetzt, ja. Geht so, sage ich mal, aufgrund von Erkältung, aber soweit ist alles in Ordnung. Wie geht's dir, Marvin?
Mir geht's ganz gut. Zur Aufnahme gerade befinde ich mich noch in den Vorbereitungen zu den diversen Halbmarathonläufen, die jetzt dann irgendwie noch anstehen im Ende des Jahres tatsächlich. Ich freue mich einfach nur, dass ich wieder laufen kann. Ich merke meinen Fuß zwar immer noch ein ganz klein wenig, aber ich sollte wahrscheinlich beim Laufen nicht nochmal umknicken. Aber gut, das wäre wahrscheinlich generell nicht so eine gute Idee. Aber ich glaube, das sollte jetzt nicht passieren, im letzten Stadium des Heilungsprozesses. Aber nö, mir geht es eigentlich ganz gut. Also ich habe nur so einen Lauf in Berlin hinter mir gerade, der echt scheiße war und echt regnerisch und kalt. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Also, weiß ich nicht, der Herbst oder der Winter ist voll angekommen. Aber ansonsten geht es mir ganz gut. Ich freue mich nur wieder trainieren zu können, tatsächlich. Worüber ich mich aber auch freue, ist, einmal mehr, tolle Überleitung, wie ich finde, dass wir einen Gast natürlich in dieser Folge auch zu Gast haben, nämlich ein weiterer Athlet tatsächlich von dir, Torben. Bevor wir auf ihn zu sprechen kommen, kannst du mal, ohne dass wir seinen Namen verraten und sagen, was er genau macht und so, wie würdest du ihn denn in drei Worten beschreiben?
Oh, das ist aber fies.
Ja.
Okay,
Ihr müsst wissen,
ich
er
würde
befindet sich
ihn.
auch gerade schon im Call, ne? Also er hört mit.
Ja. Okay, drei Worte. Also zielstrebig, vernünftig und sympathisch.
Und damit willkommen, Tobias Wilhelm.
Ja, danke euch. Danke dir, Torben, für für die Lobesworte hier zum Start. Danke, dass ich dabei sein kann.
Du bist Triathlet, damit einmal mehr. Du bist der Dritte in der Reihe gerade, also der dritte Triathlet, den wir zu Gast haben. Das heißt, du schwimmst, du fährst mit dem Fahrrad und du läufst, obviously. Was davon ist denn eigentlich deine Lieblingsdisziplin?
Ja, das ist ja immer schwer zu sagen. Die einfache Antwort für den Triathleten ist ja immer, dass das Schwimmen das Unliebe ist. Dadurch, dass ich aus dem Laufen eigentlich auch komme und da gestartet habe, ist eigentlich das Laufen meine Lieblingsdisziplin. Also das Beste, was Torben mir in den Plan schreiben kann, ist ein langer Lauf. Da habe ich eigentlich am meisten Spaß. Ist vielleicht ein bisschen untypisch.
Ja, bei mir sind es tatsächlich Intervallläufe. Ich meinte letztens zu Tom, bitte schreib mir mal wieder einen Intervalllauf rein mit Spitzenbereich und dass ich mal wirklich wieder so schnell laufen kann, wie ich kann und Spaß dabei habe. Das wäre ein Spaßlauf für mich übrigens, Tom. Du siehst, es zieht sich durch die Folgen weiter. Ich hätte mal gern wieder so einen Spaßlauf mit SB, ja, wo ich einfach Gas geben kann.
Ja, den kriegst du aber erst wieder, wenn du deine Halbmarathon-Wettkämpfe in nächster Zeit hinter dich gebracht hast.
Echt? Erst dann wieder? Unverschämt. Naja, Tobi, bevor wir auf deine sportliche Karriere zu sprechen kommen, gibt es aber auch für dich die 5 Einstiegsfragen, die wir jedem stellen, der bei uns zu
Oh,
Gast ist. Deine
okay.
Antworten pointiert, kurz, aber klar.
Alles klar, ich gebe mir
Also,
Mühe.
was ist deine sportliche Inspirationsquelle?
Boah, das ist schwierig. Also ich denke eigentlich, für mich ist so die Begeisterung irgendwie so dieses kontinuierliche Verbessern. Also da geht es gar nicht mal so zwingend um die Wettkämpfe, sondern einfach so um den Prozess. Ja, also das finde ich im Alltag eigentlich ein ziemlich geiles Gefühl, wenn man da so ein Projekt neben den ganzen anderen Themen hat, das einen so begleitet und wo man sich immer verbessern kann.
Was war dein größter Erfolg?
Ja, wenn es rein nach den Zeiten geht, dann war es jetzt der Ironman Italien, der anstand vor ein paar Monaten. Aber ich glaube, dass es nach wie vor mein erster Marathon ist, weil ich glaube, danach war ich am stolzesten.
Was hat dich denn sportlich eigentlich so am meisten niedergeschlagen auch?
Da bin ich im Ausdauersport tatsächlich relativ verwöhnt, weil ich noch nie eine wirklich negative Erfahrung im Wettkampf gesammelt habe. Aber ich glaube, meine größte Schwierigkeit ist mit so Themen wie, Torben hat es vorhin angesprochen, eine Erkrankung umzugehen. Also da zu akzeptieren, dass ich eine Weile Auszeit brauche.
Kenne ich gut das Gefühl. Was war dein größter Kampf?
Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich, und da sind wir schon wieder gut im Podcast-Game, eine gute Überleitung zum Ultralauf. Das war mental auf jeden Fall der größte Kampf, mich da irgendwie ins Ziel zu retten.
Da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, aber zuerst musst du mir noch die letzte Frage mal antworten. Wo siehst du dich denn sportlich in 5 Jahren?
Oh, das ist ja ein relativ weiter Zeitraum. Von daher würde ich sagen, Torben, der Coach, ist ja da. In 5 Jahren wäre ich auf jeden Fall gern auf Hawaii gewesen.
In 5 Jahren auf
Das
Hawaii
bekommen wir hin.
gewesen.
Das bekommen wir hin.
Das heißt, wir haben jetzt das Jahr 2022. Das heißt, ja, 2027 oder früher.
Genau, ja, idealerweise noch in der Altersklasse. Da bleiben für mich ja noch ein paar Jahre übrig, weil ich glaube, in der nächsten Altersklasse dann 30 und älter wird es potenziell nicht leichter, sich zu qualifizieren, wenn ich das richtig im Blick habe.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 26.
Okay, das ist ja noch jung. Ich habe immer das Gefühl, mit jedem, fast jedem Gast, außer Maral. Maral war tatsächlich ein wenig jünger als, sorry, ein wenig älter als ich. Ich bin schon wieder der Älteste hier im Bunde. Aber ist okay. Danke, Tobi, erstmal für deine schnellen Antworten. Ich weiß, das sind fiese Fragen oder teilweise auch schwierige Fragen zu beantworten. Aber verrat doch mal unseren ja, Zuhörerinnen und Zuhörern, was dich eigentlich zum Triathlon gebracht hat. Du hast gerade eben gesagt, dass du eigentlich aus dem Laufen kommst. Was
Genau.
begeistert dich daran? Wie hat dein Weg begonnen? Und warum tust du dir das überhaupt an? Vor allem, warum tust du dir das Schwimmen
Warum tust
an?
du dir das an? Ja, schwimmen, das ist eine gute Frage. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich komme eigentlich vom Laufen und habe da ziemlich unspektakulär angefangen wahrscheinlich, nämlich einfach als Ausgleich erstmal neben der Schule, dann neben dem Studium. Laufen ist ja auch eine super Sportart, um es auch zu machen im Auslandsjahr, nach dem Abi oder im Auslandssemester konnte ich das eigentlich super machen. Deswegen hab mich das einfach so begleitet, sage ich mal. Und dann bin ich gestartet mit einem ersten 5-Kilometer-Lauf, also mit einem Stadtlauf, mit einem kleinen Waldlauf und war da erstmal auch gar nicht so sehr ambitioniert. Und das Ganze hat sich dann so ein bisschen gesteigert, nach und nach. Und irgendwann dachte ich mir, so ein Halbmarathon wäre ja schön. Und dann, wenn man den gefinisht hat, dann ist natürlich so, kitzelt es einen so ein bisschen, den Marathon zu laufen und zu finishen. Danach wird man dann ja auch nach und nach immer öfter gefragt, ob man denn dann einen Marathon schon mal gefinisht ist oder nicht. Und genau, so bin ich zum Laufen gekommen und dann hat mich eine Verletzung ein bisschen ausgebremst und da war ich wahrscheinlich auch ein bisschen unvernünftig. Und ich denke mal, so Shinsplints kennt ja wahrscheinlich jeder, so diesen Schmerz im Unterschenkel. Und den habe ich dann doch wahrscheinlich ein bisschen lang ignoriert und dann nur so ein, zwei Tage Pause gemacht, wo eventuell eine größere Pause nötig gewesen wäre. Bin darauf nochmal einen schnellen 20er gelaufen und dann ging es ums Thema Ermüdungsbruch. Was dann ein bisschen längere Auszeit war. Und deswegen bin ich dann ans Radfahren gekommen und auch ans Schwimmen, um einfach ein bisschen diverser zu trainieren und ein bisschen die Belastung vom Laufen zu reduzieren.
Wir hatten in unserer ja vermutlich vorherigen Folge, wir nehmen natürlich öfter Gespräche in Paketen auf und schauen dann, was dann als erstes online geht. Wir hatten aber tatsächlich da auch den Begriff des Gesundheitssportlers oder Gesundheitssportlerin. Würdest du dich, weil du das gerade ansprichst, als Gesundheitssportler bezeichnen? Also der im Zweifelsfall eher auf die Gesundheit schaut als auf die Leistung, auf die Zeit?
Ja, das ist jetzt, stellst du so ein bisschen die Vernunftsfrage. Ich denke mal, da würde an sich jeder sagen, man ist vernünftig mit dem Trainingsvolumen, aber ich denke, wenn es auf einen Wettkampf zugeht oder auf eine entscheidende Situation im Jahr, dann bin ich es wahrscheinlich eher nicht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich glaube, das
Da muss mich Torben eventuell dann bremsen, aber das ist ja auch mit ein Grund, weswegen ich mittlerweile gecoacht werde, also war mit eine Motivation, um da einfach so ein bisschen eine vernünftige Stimme von außen zu bekommen und nicht die Entscheidung alle selbst treffen zu müssen.
Ja, so ein Schienbeinkantensyndrom ist ja immer auch irgendwo ein Überlastungsthema und tatsächlich auch meistens was ziemlich Langwieriges. Und wenn das dann natürlich irgendwie in so Knochenmarksödem oder Richtung Ermüdungsbruch sich dann irgendwann ausweitet, dann hat man natürlich ein Problem, ja. Also gerade so das Thema Load Management ist da schon ein wichtiges und das ist natürlich viel einfacher, rein von der orthopädischen Belastung, wenn man da, wie Tobi es ja auch gesagt hat, dann noch auf Radfahren und Schwimmen zurückgreift und nicht immer nur diese dauerhafte Belastung, diese hohe orthopädische dauerhafte Belastung vom Laufen hat, ne?
Vielleicht für die Leute, die auch viel laufen, auch viel trainieren oder vielleicht auch nicht so viel laufen, aber jetzt Chinsplints hören und sich denken, okay, das hört sich ja nicht so geil an, wenn ich jetzt gerade anfangen will zu laufen. Wie kann man denn ja vorbeugen, beziehungsweise was kann man da noch machen eigentlich, Torben, wenn man, ja, wenn man das schon hat oder wenn man gerade merkt, oh, das geht nicht in so eine richtige Richtung?
Ja, also was passiert bei so einem Schienbeinkantensyndrom, wie es ja auf Deutsch heißt, letztendlich ist zu viel Spannung in der Regel auf der Wade, zu viel Zug auf der Wade, und dann führt das dazu, dass der Wadenmuskel eine Sehne quasi an das Schienbein drückt und da zu Reizung führt. Ja, also diese Sehne, die reibt dann die ganze Zeit in dem Schienbein, und das führt dann eben zu diesem Schienbeinkantensyndrom, zu dieser Überreizung. Und was kann man dagegen machen? Man kann auf jeden Fall sich dehnen viel, ja, also immer schauen, dass nicht zu viel Spannung auf der Wade dauerhaft ist. Man kann die vordere Muskulatur, also die Schienbeinmuskulatur, trainieren, um dann quasi den Antagonisten, also den Gegenspieler von der Wadenmuskulatur zu stärken, um so dem Ganzen ja entgegenzuwirken. Oftmals ist es aber, also nicht immer, es kann oft auch eine Überlastungsvariante sein, aber bei vielen Leuten führt auch ein schlechter bzw. falscher Laufstil auch zu einem, ja, zu einer schnelleren Anfälligkeit von so Shinsplints. Da würde ich jetzt bei euch beiden sagen, das ist ausgeschlossen. Bei euch war das eher Überlastung. Aber Fersenläufer haben tatsächlich oft Probleme mit Schienbeinkantensyndrom. Ja.
Du hast gerade eben angesprochen, man kann sich viel dehnen. Jetzt mal eine richtig praktische Frage. Welche Dehnübungen sind das denn, die man da anwenden sollte oder könnte?
Also allgemein die Übung, die Wade dehnen. Also so dieser Klassiker, ein großer Ausfallschritt, hinten die Ferse auf den Boden lassen und dann die Wade frei dehnen, oder den Fuß, also den Vorderfuß an eine Wand ran stellen und dann die Hüfte Richtung Wand schieben, damit man da eine Dehnung in die Wade reinbekommt. Also alles, was quasi die Rückseite des Unterschenkels ja, aufdehnt.
Also ich denke, wenn es darum nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich in Anführungsstrichen nur beim Laufen geblieben. Und ja, aber nachdem ich dann einmal gestartet bin, macht das Ganze irgendwie dann doch auch süchtig und bricht das Training auch irgendwie nochmal auf eine coole Art und Weise auf, dadurch, dass man sich einfach um verschiedene Schauplätze gleichzeitig kümmern muss. Und ich sehe da jetzt auch erstmal keinen Weg zurück. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht trotzdem auch noch reine Laufveranstaltungen und Wettkämpfe mitnehmen will.
Weil der Zeiten sicherlich auch spannend sind. Was sind denn so deine Zeiten? Kannst du uns mal so Messwerte geben? In welchem Laufbereich, Marathonbereich, sowohl beim Fahrrad und Fahrradbereich und Schwimmbereich, wir uns bei dir eigentlich befinden?
Ja, klar, gerne. Also ich bin jetzt dieses Jahr eine Halbmarathon-Bestzeit gelaufen, eine 1:19. Da muss man aber dazu sagen, dass das war irgendwie drei Wochen, glaube ich, nach dem Ironman Italien. Also eventuell mit noch einer gewissen Vorbelastung und noch nicht ganz erholt. Und meine Marathon-Bestzeit ist eine 2:48. Die bin ich letztes Jahr in Berlin gelaufen, also 2:21 in Berlin. Und ja, im Triathlon, Torben und ich kommen ja vom Ironman Italien, und da war es eine 9:32 für die Langdistanz. Aber auf einer sehr einfachen Strecke, muss man dazu sagen. Also flache Radstrecke, flache Laufstrecke und schön mit dem Neo im Salzwasser. Also beste Bedingungen für eine schnelle Zeit.
Und vor allem keine Haie. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatten wir mit...
Keine Haie, aber Quallen.
Oh, das stimmt, der Quallen ist ja auch so ein natürlicher Gegner, die ihr dann im Wasser tatsächlich habt am Ende des Tages.
Genau, ja, beim Wettkampf zum Glück nicht, aber ich bin eingeschwommen ein paar Tage vorher, so 500 Meter, und da haben mich ein paar erwischt, und das war dann auch so ein bisschen in meinem Kopf damals am Wettkampfmorgen, ob und wie das läuft, und weil es hat mich schon sehr aus dem Konzept gebracht, also rein mental, und war im Wettkampf dann zum Glück kein Thema, hätte aber eins werden können.
Jetzt bist du ja, du hast ja gesagt, Laufen ist so ein bisschen dein Fokus. Warum, also du läufst die Marathondistanzen, aber warum gehst du jetzt noch darüber hinaus? Also bei diesen Ultraläufen. Das sind, ab wann beginnt ein Ultralauf?
Also ich denke grundsätzlich, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Definition gibt, eigentlich wird alles, was über den Marathon hinausgeht, so bezeichnet. Da gibt es aber wirklich, also das Ganze steigert sich quasi ewig. Also es gibt dann 50-Kilometer-Läufe, 50 Meilen, das sind so 80 Kilometer, dann 100 Kilometer oder auch 100 Meilen. Und ich denke mal, da enden so die klassischen Distanzen, was aber nicht bedeutet, dass es immer noch Athletinnen und Athleten gibt, die das Ganze nochmal weiter treiben. Und dann gibt es ja auch noch Mehrtages-Events. Also es ist einfach so ohne Boden auf jeden Fall. Und da habe ich auf jeden Fall auch nur mal reingeschnuppert, wenn man das so sagen will. Also da kann man auf jeden Fall noch einiges mehr rausholen.
Und als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, letztes Jahr, Dezember, also Dezember 21, bist du ja auch einen 50-Meilen-Lauf gelaufen, richtig?
Wie viele Kilometer sind das? Weil ich glaube, viele können unter meinen sich nicht ganz so viel vorstellen.
Das sind ziemlich genau 80 Kilometer. Ich glaube, 80,5. Okay. Genau, da habe ich Torben direkt überfallen, habe ja eigentlich ein Triathlon-Training angefragt. Das machen wir jetzt ja auch. Aber musste ihm dann quasi direkt mitgeben, ja okay, aber in 2 Wochen oder in 3 Wochen, das war wirklich ziemlich direkt nach unserer Zusammenarbeit, steht dieser Ultralauf an. Genau.
Wir haben ja auch schon in unserem Trailer am Anfang mal erwähnt, dass es eigentlich keine wirklich gute und schlechte Pace gibt, weil es auch immer total abhängig ist von, natürlich von dem Niveau, aber natürlich auch irgendwo von Distanzen. Vielleicht kannst du uns mal sagen, was deine Pace bei deinem schnellsten Marathon war und was deine Pace bei dem 50-Meilen-Lauf war, um mal da so einen Vergleich anzustellen.
Gerne, klar. Also bei meiner Marathon-Bestzeit, das war dann ja so knapp unter 4er-Pace, ich weiß nicht, 3,57 oder so, irgendwas in der Größenordnung muss das gewesen sein. Und jetzt weiß ich meinen Pace gar nicht bei den 50 Meilen. Ich bin 9 Stunden 46, glaube ich, gelaufen. Das sind dann 7,30 oder so irgendwas. Da bin ich auch eigentlich ganz witzig, ein bisschen naiv dran gegangen. Ich hatte mir die Ergebnisliste vom Vorjahr angeschaut und die Zeit des Gewinners waren so ziemlich genau 8 Stunden und 80 Kilometer 8 Stunden, 6er Pace. Und Pace definitiv ist relativ, aber aus meiner Sicht 6er Pace sehr gemütlich. Kann man eigentlich immer laufen, immer reden, wird man quasi nicht müde. Und ich dachte mir so, na gut, da ist ja vielleicht eine Podiumsplatzierung drin. Aber ist natürlich immer abhängig von der Distanz, auch von den Bedingungen. Das Ganze war Offroad, das Ganze war nachts. Das Ganze war im Dezember in Belgien, also auch sehr kalt. Und ich bin quasi von vornherein langsamer gelaufen als die 6er Pace. Und es war auch sehr direkt klar, dass ich das nicht ins Ziel bringen werde, egal wie sehr ich mich anstrenge.
Warum, also wahrscheinlich gehe ich jetzt mit dem gleichen Gedankengang rein, den du auch hattest, bevor du das gelaufen bist. Aber warum ist es so schwer? Also machen diese, es klingt jetzt richtig dumm, aber machen diese 40 weiteren Kilometer so einen krassen Unterschied mit so einer dann doch langsameren Pace? Weil ich meine, 6er Schnitt für Leute, die jetzt einen Marathon laufen, auf einem 4er Schnitt oder 4,30er Schnitt, hört sich halt wirklich erstmal wirklich sehr gemächlich an.
Absolut. Ich bin bei dir. Das Problem war gar nicht zwingend, dass ich nochmal 40 Kilometer laufen musste, sondern wirklich erstmal die Strecke. Also wie gesagt, es war komplett unbefestigt und auch matschig. Das heißt, ich hatte nach Kilometer 2 direkt komplett nasse Schuhe, sandige Schuhe, nasse Socken. Mhm. Und auch da klingelt es wahrscheinlich bei jedem nasse Socken. Das bedeutet auch Blasen. Bei 80 Kilometern bedeutet das auch offene Blasen. Und diese Themen potenzieren sich eben alle. Da kommen noch ein paar Höhenmeter dazu. Da kommt dann schlechte Sicht dazu. Das treibt die Herzrate vielleicht ein bisschen höher. Und du hast deinen Rucksack dabei mit Equipment, mit Trinken, mit Essen, mit einer Jacke. Das heißt, da hat man noch ein bisschen Gewicht mit dabei. Und das summiert sich in dem Fall einfach alles auf. Und ja, also ich kann es verstehen, von außen betrachtet, ich hatte mir da erstmal auch was Schnelleres vorgestellt, aber wurde da relativ schnell in meine Schranken gewiesen quasi und musste da einsehen, dass ich da mit den vorderen Rängen nichts zu tun haben werde.
Ja, aber nichtsdestotrotz, also Hut ab, 80 Kilometer am Stück laufen, das ist ja auch, wenn man sich das mal so vor Augen hält, absolut, absolut verrückt einfach nur. Also ich weiß nicht, jeder, der schon mal Marathon gelaufen ist, weiß, wie doll das hinten raus wehtut und wie unangenehm das wird. Und wenn man sich jetzt einfach überlegt, man muss die doppelte Distanz laufen, davon nochmal das Ganze, ist schon wirklich sehr respektabel, also Hut ab.
Ja, es gibt einen relativ lustigen Verlauf an Sprachnachrichten, den ich während des Rennens meiner Freundin geschickt habe. Die waren erst sehr enthusiastisch und begeistert, so die ersten 30 Kilometer. Dann die nächsten 30 Kilometer ist so ein bisschen die Realität eingesickert und bei Kilometer 60, 70 gab es auch eine Sprachnachricht, wo ich mir nicht sicher war, ob ich von der letzten Verpflegungsstation noch zu Ende laufen kann oder will. Und also ich denke mal, das spiegelt so ein bisschen wider, was du gerade gesagt hast. Also ist auf jeden Fall ein sehr zähes Ende, sehr einsame Angelegenheit und sehr lange Angelegenheit.
Kommen dir eigentlich seitdem die Marathondistanzen oder auch Halbmarathondistanzen sehr viel einfacher vor, weil du weißt, ja, also da ist noch eine ganze Welt voller Schmerzen, die danach kommen könnte.
Jein. Also ich meine, wir hatten es ja vom Pace. Wenn du einen schnelleren Pace läufst, dann tut eine kürzere Strecke weh. Ist ein bisschen merkwürdig, einen Marathon als kürzere Strecke zu bezeichnen in dem Zusammenhang. Aber jetzt Angst davor, dass ich irgendwas nicht finishen kann. Aus dem Blick habe ich jetzt eigentlich weniger. Also da müsste ich mich dann schon sehr verschätzt haben mit der Art und Weise, wie ich jetzt so eine Veranstaltung angegangen wäre.
Wenn du jetzt nochmal zurückguckst auf deine, auf die Ultra-Runs, die 80 Kilometer, nimm uns vielleicht nochmal mit ab Kilometer 42. Also ab vielleicht der Distanz, die alle nicht mehr kennen, die halbwegs schon mal einen Halbmarathon oder einen Marathon gelaufen sind vor allem. Wo, also mir zum Beispiel bei meinem ersten Marathon in Frankfurt, ich meine, ich dachte mir bei Kilometer 28, 30, oh oh, scheiße. Was auch ein bisschen mit meiner Verletzung zu tun hatte, aber war jetzt nicht so angenehm. Da bist du an dem gleichen Punkt gewesen beim Ultra-Run, also auch bei 30 Kilometern, oder wann kommt die Welt der Schmerzen so richtig bei der Distanz zustande?
Die kam ein bisschen später. Mein Gedanke bei Kilometer 42 war, ach du Schande, das ist der langsamste Marathon, den du jemals gelaufen bist. Das war mein Gedanke. Wirklich wehgetan hat es ab Kilometer 50, 55 in dem Fall. Und dann muss man natürlich trotzdem noch 30 Kilometer draufsetzen. Ja, also, aber das war dann wirklich eine andere Art von Schmerz, weil wirklich jeder Schritt wehgetan hat, wegen offenen Blasen, wegen Sand in den Socken. Ich hatte auch trockene Socken als Ersatz dabei, habe mich aber nicht getraut, meine Socken auszuziehen und die neuen anzuziehen, weil ich gar nicht an die Blasen oder so weiter rangehen wollte, gar nicht wissen wollte, was da alles los ist. Genau, ja.
Bist du eigentlich mental da auch irgendwie anders rangegangen oder wie hast du es dann am Ende durchgestanden? Also, weil die Schmerzen wurden ja nicht besser. War es wirklich so dieser Erfolg, besser zu werden, was du am Anfang gesagt hast, sich zu verbessern? Oder war es einfach nur, ja, was war's?
Ich glaube, es war Sturheit. Ich wollte mir es nicht, hab's nicht eingesehen, dass ich hierher gefahren bin, dass ich nach Belgien gefahren bin und jetzt hier mitten in der Nacht alleine durch den Wald renne, um dann bei Kilometer 70 zu sagen, nee, ich lasse mich jetzt abholen. Also ich glaube, in jeder anderen Situation wäre ich natürlich nicht weitergelaufen. Aber in dem Fall war es einfach Sturheit, es zu Ende bringen zu wollen. Und wie, das Gefühl kennt ihr wahrscheinlich und die meisten Leute, die zuhören, wahrscheinlich auch. Die letzten 2 Kilometer findet man dann doch irgendwie eine neue Energie. Und in dem Fall sind die letzten 2 Kilometer vielleicht die letzten 10 Kilometer, wo das Ziel dann irgendwie halbwegs greifbar ist. Und dann war es dann auch zum Glück keine Frage mehr, dass ich es dann zu Ende bringen kann.
Ich frage mich ja nur, Torben, wie gesund ist sowas? Also, sollte
darüber
man sowas
haben wir
wirklich
noch nicht
machen.
Gesprochen, ja.
Ja, also vom Gesundheitssport können wir da auf jeden Fall nicht mehr sprechen. Nee. Also ist ja auch so eine Sache, auch ein Marathonlaufen ist am Ende nicht gesund, ja. Gesund ist, wenn man dreimal die Woche eine halbe Stunde mit einer ganz gemächlichen Pace durch den Stadtpark läuft. Das ist auf jeden Fall gesund, aber alles, was irgendwo in diese extremen Bereiche reingeht, ist für den Körper ja nur purer Stress. Da kann man nicht von gesund sprechen. Nee. Aber ja, ist trotzdem total spannend. Und Tobi, worüber wir auch noch nie gesprochen haben, ich meine, ich kenne ja deine Ziele im Triathlon, aber könntest du dir eigentlich auch mal vorstellen, 100 Kilometer oder 100 Meilen Lauf in Angriff zu nehmen?
Ja, definitiv. Ich glaube bloß, dass es mit den anderen Zielen so ein bisschen sich im Wege steht wahrscheinlich. Das weißt du eventuell besser, dann muss ich die Frage an dich zurückgeben. Es reizt mich auf jeden Fall, also A, diese Distanz nochmal anzugreifen und vielleicht, damals bin ich ein bisschen schnell angelaufen, wir hatten es ja schon, dass ich mir ein bisschen andere Gedanken gemacht habe, die nicht ganz so realistisch waren, wenn man damit ein bisschen cleverer rangeht, ein bisschen vernünftiger rangeht, vielleicht die 9 Stunden zu knacken und das Doppelte zu laufen ist natürlich nochmal eine wahnsinnige Steigerung, aber ist schon auch eine geile Herausforderung und natürlich auch eine sehr große mentale Komponente. Also mich dem zu stellen, wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich mir vorstellen kann. Aber ich denke mal, andere Ziele sind da bei mir einfach ein bisschen höher bewertet und ich weiß nicht, ob ich mir da einen Gefallen tue, wenn ich dir jetzt sage, ich mag im Wintertraining gerne noch einen 100-Kilometer-Lauf einbauen, dann bin ich mal gespannt auf deine Reaktion.
Und jetzt sagen ja immer ganz viele Leute, bei solchen langen Distanzen, wie kann man sowas nur machen? Das ist doch total langweilig. Und jetzt bist du das ja, wie du gesagt hast, in Belgien in einem Wald gelaufen mit total unterschiedlichen Untergründen und ja doch ja einer relativ abwechslungsreichen Umgebung. Und jetzt gibt es halt noch so Menschen wie Florian Neuschwander, die 100 Kilometer auf dem Laufband laufen und das in einer absolut verrückten Pace. Also da gibt es immer noch jemand, der irgendwie noch krankere Sachen macht als man selbst.
Das stimmt. Also das Ganze auf dem Laufband, das würde ich mir dann wirklich nicht geben. Und da würde, glaube ich, auch die Motivation auf den Zielkilometern definitiv fehlen. Also wie man da die Motivation finden kann, das ist wirklich beeindruckend.
Ich frage mich nur, wie so ein Trainingsplan aussieht für sowas. Ja, ich mache dann heute mal an einem Sonntag einen lockeren 60-Kilometer-Lauf in der Pace, weiß ich nicht, von 7-0. Und
Ja,
dann tschüss, ich bin dann mal für 8 Stunden weg.
du sagst das jetzt gerade so ein bisschen mit Ironie, aber genau das habe ich gemacht. Also ich bin, also nicht häufig natürlich, weil man da sich natürlich auch ein bisschen erholen muss von, aber ich habe dann wirklich am Wochenende quasi meinen Laufrucksack gepackt und bin dann 50 Kilometer oder 60 Kilometer gelaufen, dann irgendwie so einem Sechserschnitt plus minus mit ein, zwei Pausen und habe mir dann wirklich genau so mein Wochenende verbracht. Und ich meine, so ein bisschen Vorbereitung muss man ja haben. Man kann ja nicht sagen, okay, ich mache jetzt wie im Marathon, ich laufe vielleicht mal einen 30er mit ein paar Race-Pace-Intervallen. Und dann kann ich auf einmal 80 laufen oder 100 laufen oder 160 laufen. Ich denke mal, da muss man sich ja auch irgendwie rantasten.
Vor allem, du musst ja auch die Strecke dann planen. Du kannst ja nicht, ich meine, wenn ich jetzt 1,5 Stunden loslaufe, weiß ich, habe ich meine Stammstrecke, die laufe ich dann ab. Hat man bestimmt auch bei 50 Kilometern, aber 50 Kilometer ist halt schon, da muss man sich ja vorher mal überlegen, okay, dahin laufe ich jetzt und vor allem deine Umgebung muss das ja auch hergeben, dann beständig 50 Kilometer durchzulaufen.
Das stimmt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das Glück, ich war damals in München. Und da gibt es ja sehr schöne Natur in relativ greifbarer Nähe. Das heißt, ich bin dann meistens mit dem Fahrrad so ein bisschen aus der Stadt raus und konnte dann da die Isar entlang, entweder nach Norden oder auch nach Süden, nochmal schöner, dafür ein bisschen mehr Höhenmeter. Und das hat deswegen die Umgebung zum Glück hergegeben. Aber im Endeffekt muss man wie bei einer Rennradausfahrt vorher die Strecke planen, damit man irgendwie ein bisschen einen Überblick hat, wo man sich eigentlich, genau, wo man eigentlich hinläuft und wie man wieder zurückkommt.
Das Spannende dabei, finde ich, sind ja auch vor allem diese orthopädischen Geschichten. Also die Grundvoraussetzungen, um jetzt so einen, ja, 80-Kilometer-Lauf zu machen, sind ja eigentlich, wenn man sich so anschaut, erstmal sehr, sehr ähnliche wie für einen Marathon. Du brauchst irgendwie einen guten Fettstoffwechsel, einen geringen Kohlenhydratverbrauch, aber es dann auch noch zu schaffen, orthopädisch bei solchen langen Läufen, bei so hohen Belastungen, keine Probleme zu bekommen, das ist halt echt die Kunst, meiner Meinung nach.
Ja, die Kunst, sich nicht zu verletzen. Ich stelle mir das ehrlich gesagt auch irgendwie schwer vor, dass das keine Schäden hinterlässt. Du merkst also gar nichts, wenn du solche Strecken oder als du das gelaufen bist nachher.
Gut, das kann man jetzt natürlich so nicht sagen. Also A, war das auch die Zeit, wo diese Verletzung kam, die mich zum Triathlon gebracht hat. Also ich bin damals so Wochenvolumen von so 110, 120 Kilometer gelaufen. Habe ich also quasi auch nicht allzu lange durchgehalten, verletzungsfrei. Und ja, nach dem Wettkampf konnte ich mich auch wirklich einige Tage ganz schlecht bewegen. Und das war jetzt auch nicht zu vergleichen mit dem Gefühl nach einem Marathon, dass man schlecht die Treppe runterkommt. Da war wirklich ja auch das normale Gehen in der Stadt in Belgien dann danach ein bisschen ein Problem. Also ganz ohne Spuren geht es dann, glaube ich, auch nicht vorbei.
Marvin, das war jetzt auch gerade die Antwort auf deine Frage, ob das gesund ist.
Wahrscheinlich
Nein.
ja. Wir hatten es ja auch am Anfang über den Gesundheitssport, dann kann man jetzt ja rückblickend sagen, dass meine ehrliche Antwort da wahrscheinlich die richtige war.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Vor allem, ich meine, verpflegungstechnisch, du hast ja gerade eben schon gesagt, da nimmst du einen Rucksack mit. Ich habe auch sieht man ja öfter auch bei einem Marathonlauf, gibt es ja die Leute, die mit solchen, nicht Rucksäcken, aber diese Art Westen.
Ja, genau so eine Laufweste, genau so eine Laufweste bin ich da auch gelaufen. Also Rucksack ist vielleicht ein bisschen übertrieben, da gibt es verschiedene Größen, aber man hat meistens so zwei Flaschen vorne an den Gurten quasi, wenn man es mit einem normalen Rucksack vergleicht. Und dann hinten eben nochmal Platz für entweder eine Trinkblase oder regendichte Kleidung, solche Dinge, die man dann eben noch mitnehmen will. Und das Ganze ist relativ eng an einem, das heißt, man kann noch relativ gut damit laufen, zumindest im Vergleich zu einem anderen Rucksack. Natürlich schränkt es einen ein klein bisschen ein, aber wenn man sich daran gewöhnt, dann geht das eigentlich ganz gut.
Ja, Marvin, wir hatten ja auch das Thema Gelaufnahme für den Frankfurt-Marathon, was dich ja auch vor Herausforderungen gestellt hat, weil du auch gemerkt hast, das, was du an Gels zuführen sollst während des Frankfurt-Marathons, kriegst du gar nicht in deine Laufhose mit rein. Und wenn du dir jetzt vorstellst, die doppelte Distanz und dann auch noch irgendwie Getränkezufuhr, da ist schon ein bisschen was, was man mit sich rumschleppen muss noch zusätzlich. Das heißt, die Weste wird dann ja dementsprechend eigentlich auch mit zunehmender Länge wenigstens leichter, oder Tobi?
Das immerhin, ja, aber man muss ja zumindest die Flüssigkeit immer wieder auffüllen. Also so, das ist ja wahrscheinlich das eigentlich wirklich Schwere an der ganzen Geschichte. Und da gab es jetzt alle 20 Kilometer eine Verpflegungsstation. Das ist natürlich auch abhängig vom Event, wo es dann auch nicht wie in einem Marathon wirklich nur Gels und Iso gibt, sondern da gibt es dann auch einen Tee, eine Suppe, die backen dir auch ein Brötchen auf. Da gab es zum Teil auch mal ein Lagerfeuer. Also je nachdem, wie man die ganze Veranstaltung angeht, kann man sich da auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Die Leute setzen sich da wirklich hin, legen mal eine Jacke ab, dass sie jetzt kein schnelles Vorbeirennen und das Greifen von einem Gel. Also das da definitiv nicht wirklich zu vergleichen.
Ich wollte nämlich gerade schon nachfragen, und wollte es als Spaßfrage stellen, aber da isst man, man muss ja irgendwann auch zum Mittagessen oder zu Abendessen bei 9 Stunden oder so. Aber wenn es da Suppen und Brötchen gibt, dann dementsprechend. Aber sag mal, das Lagerfeuer, war das dafür gedacht, dass ihr euch da hinsetzt mal kurz
Ja.
und mal für 10 Minuten? Ah, wirklich? Auch so. Ich dachte,
Das
das wäre
war so
nur
gedacht und das haben auch viele
aus
Leute
Jux und
gemacht.
Dollerei.
Also ich bin durch die erste Verpflegungsstation relativ schnell durch, weil ich mich auch gar nicht darauf einlassen wollte, mich quasi gemütlich warm hinzusetzen. Also es war ja nachts und es hat so auch ein bisschen geregnet und entsprechend kalt im Dezember. Aber ich habe nach der ersten Verpflegungsstation die meisten Athletinnen und Athleten um mich herum verloren, weil eigentlich alle sitzen geblieben sind und nur die wenigsten relativ schnell da ganz durchgegangen sind. Also ich denke mal, die meisten Leute sehen das eben auch genauso als Pause und nicht nur als schnelle Station.
Also Torben, das war rennstrategietechnisch falsch, ne? Also man sollte schon jedes Lagerfeuer bei jedem Marathon und Ultralauf mitnehmen.
Ja.
Das ist das Learning bei dem
Ja.
heutigen Podcast, genau.
Ja, ich finde das ein
Absolut.
wichtiges Learning. Ich wäre auch dafür, dass es mehr Lagerfeuerstationen gibt bei Marathonläufen oder bei so 5 Kilometerläufen oder so. Weiß nicht, an jedem Kilometer gibt es so ein Lagerfeuer. Aber warum war das überhaupt in der Nacht? Immer so eine doofe Frage. Das hätte
Ich
man auch über
weiß,
Tag machen können, oder?
die Frage habe ich mich auch gestellt. Also bei dieser Veranstaltung gab es auch eine 100-Meilen-Distanz. Die ist entsprechend früher gestartet, also am Morgen. Aber auch dann läuft man ja so lange, dass man gezwungenermaßen auch durch eine Nacht durchläuft. Und ich glaube wirklich, dass das so ein bisschen der Spirit vom Ultralaufen ist, dass man sich es eben nicht so leicht wie möglich macht auf einer ebenen Strecke mit einem kontrollierten Untergrund, sondern dass man eben Passagen mitnimmt, die einen schlechten Untergrund haben, dass man eben das Ganze nachts macht, dass man es im Dezember macht. Man hätte es ja auch im Sommer machen können, nachts. Auch das ist ja vielleicht angenehmer von der Temperatur her. Ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Reiz daran. Und man muss ja auch sagen, dass diese Veranstaltung wurde online als sehr Einsteiger geeignet angeboten. Ja, also ich glaube, man kann das in wirklich jeder Dimension noch steigern. Ins Negative in dem Fall, also ins Unbequeme.
Ja, ich wollte gerade sagen, es wird wahrscheinlich, obviously wird es nicht einfacher. Also ich habe mich nur gefragt, was man daraus, also, oder zwei Fragen. Zum einen, hast du da eigentlich ein Ziel? Also willst du bei diesem eher nischigen Wettbewerb auch so gut werden, dass du da in der Spitze mit rumtanzen kannst? Weil je weniger Leute da teilnehmen, desto Erfolg oder desto größer die Chancen für dich. Ist beim Marathon ja ein bisschen schwieriger.
Das stimmt, beim Marathon ist das schwieriger, aber ich glaube, dass nur weil es weniger Leute sind, man sich ja immer noch in prozentual betrachtet oder relativ betrachtet immer noch in derselben Ecke einordnen muss. Also ich glaube, um da wirklich vorne mit dabei zu sein, bedarf es mindestens genauso viel Training wie beim Marathon vorne mit dabei zu sein. Und dadurch, dass ich jetzt ja im Triathlon zu Hause bin, ist das Ganze jetzt auch erstmal eingeklammert. Was nicht bedeutet, dass es nie wieder Thema sein wird, weil es durchaus auch eine spannende Sache ist und eine spannende Herausforderung ist. Aber ich glaube, die Energie wird jetzt erstmal in den Triathlon gesetzt und damit in klassischere Laufdistanzen. Und wenn, dann ist es eher ein Ausflug in die Ultradistanz.
Ich glaube, ich bleibe erstmal bei meinen Marathonläufen und
Ich wollte gerade sagen,
Halbmarathonläufen.
überzeugt habe ich dich nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, Marvin, wäre das nicht auch mal was für dich als Projekt?
Nein.
Nee?
Nein, nein. Dann, Torben, werde ich lieber Triathlet.
Okay, ich nehme
Als,
dich beim Wort.
als.
Ich nehme dich beim Wort.
Ah, super, jetzt hab ich mir das eingebrockt.
Warte mal ab, wenn die. Du willst dich ja für New York qualifizieren, habe ich schon rausgehört. Wenn das abgehakt ist und du in New York gelaufen bist, dann brauchst du ja auch neues Ziel, neues übergeordnetes Ziel für die Motivation
Moment,
und dann kannst du ja auch sowas ranholen.
ich werde nicht müde zu betonen, das ist nur ein Zwischenziel. Das eigentliche Ziel ist natürlich, in 5 Jahren oder 6 Jahren Europameister zu werden im Marathonlauf. Das ist
Okay,
das
ja
eigentliche
gut. Dann fehlt es auf
Ziel.
jeden Fall nicht an dieser Art von Ziel.
Ihr müsst wissen, also wir callen uns drei gerade per Zoom durch. Torben, ihm sind noch nicht mal die Lippen nach oben gewandert, weil er genau weiß, dass es absoluter Quark ist und er es auch gar nicht mehr lustig findet. Und er lacht
Doch,
nur, weil er nicht Ja sagen
also
will.
irgendwo tief im Inneren finde ich es immer noch lustig.
Ja, nein, natürlich ein wenig absurd. Ich glaube, dann fände ich so Sachen wie Mammutläufe zum Beispiel, fände ich wiederum dann spannender oder irgendwie ein bisschen interessanter, weil ich bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe das Gefühl, dass man dann auch bei solchen, je nachdem, wie man an so Ultra-Runs drangeht, dass man dann doch sehr ein Alleinkämpfer ist oder sehr auf sich alleine gestellt ist. Und ich glaube, bei so Mammutläufen, das ist ja auch mehr so längeres, schnelleres Wandern mit anderen zusammen. Das fände ich dann, glaube ich, irgendwie ein bisschen schöner als so Ultra-Runs. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob mein Körper für solche langen Distanzen gebaut ist. Also, ihr seid dann auch jung, weißt du, mit 30 verändert sich das natürlich. Da meckert der Körper.
Das halte ich jetzt für eine vorgeschobene Ausrede. Da weiß ich nicht, ob wir das durchgehen lassen können.
Oder wenn der Triathlon, also wenn das Schwimmen beim Triathlon ersetzt werden würde durch Klettern oder Klettersteige, so am Berg oder Wandern, Fahrradfahren, Laufen, Schrägstrich, Klettersteig, da wäre ich dabei. Da mache ich dir auch beim Wandern, da bin ich bei 50 Kilometer locker mit dabei. Da bin ich am Start. Aber ich glaube, beim Laufen, das wird mir zu viel.
Ja, solche, es gibt ja auch so Märsche und so.
Das Schwimmen zu ersetzen, wirst du ja wahrscheinlich auch Verbündete finden. Aber das ist ja auch mit ein Reiz, da eine Disziplin vielleicht zu haben, die einem nicht so natürlich gelegen bekommt. Und wie Torben gerade sagen wollte, es gibt auch Märsche oder eben entsprechende Ultradistanzen, die man dann eher wandert. Also da gibt es auf jeden Fall genug Veranstaltungen, in die man sich reinfuchsen kann.
Vielleicht mal als Abschlussfrage noch was Technisches. Du hast gerade eben schon so Socken und sowas angesprochen und nasse Schuhe. Welchen Schuh, oder andersrum, wie viele Schuhe hast du eigentlich getragen? War es wirklich nur ein Paar? Und zweitens, welchen Schuh hast du dafür getragen?
Ich habe den falschen Schuh getragen. Kann man jetzt schon mal so. Also ich habe nur einen Schuh getragen. Und zwar, weil, wie bereits gesagt, auf der Seite der Veranstaltung es schon hieß, es wäre eine anfängergeeignete Strecke, bin ich den Hoka Clifton gelaufen. Also einen klassischen, gedämpfteren Straßenlaufschuh, der aber durchaus auch ein bisschen Profil hat, also mit dem laufe ich gerne auf so Forstwegen auch. Ich hatte alternativ auch einen Trailschuh mit dabei, auch in Belgien, aber ein Trailschuh ist natürlich ein bisschen schwerer und ein bisschen unangenehmer zu laufen auf dann tatsächlich doch asphaltierten Straßen, und weil ich davon ausgegangen bin, fälschlicherweise, dass einige asphaltierte Strecken auch mit dabei sind, dachte ich mir, es wäre clever, doch ein bisschen besser geeigneten Schuh auch für Straßen anzuziehen. Hat sich als falsch rausgestellt, hatte auch sonst niemand außer mir an. Auch das hätte für mich nochmal ein Hinweis sein können, weil ich hatte auch am Start noch den Trailschuh dabei. Aber ich dachte, ich bin cleverer als alle. Aber bei meinem ersten Ultralauf ist vielleicht rückblickend nicht ganz so gut aufgegangen.
Also halten wir fest, ein Alpha Fly Nike ist nicht die richtige Schuhwahl.
Da wärst du nach 3 Schritten, glaube ich, umgeknickt und am Rand gelegen.
Ja. Ja, das ist doch schon mal ein gutes Learning für alle, die mal an einem Ultralauf mitmachen wollen. Alpha Fly ist lieber zu Hause.
Geeignetes Schuhwerk, ja, sehr spannend. Auf jeden Fall.
Ja, weiß nicht, Tom, hast du Bock auf sowas eigentlich?
Oh ja, ich könnte mir sowas auch mal sehr gut vorstellen. Also jetzt mache ich ja nächstes Jahr noch mein ambitionierteres Langdistanzjahr und danach brauche ich, glaube ich, auch neue Ziele, und sowas könnte ich mir auch gut mal vorstellen. So einen Ultra-Run zu machen, würde mich sehr reizen, wobei ich da nicht so richtig weiß, welche Distanz mich reizen würde. Also ja, ich glaube, so 50 Meilen wäre schon eine coole Sache. Das ist schon eine richtige Herausforderung dann auch. Und das ist ja auch eine ganz andere Art von Wettkampf. Also so ein Marathon probiert man ja irgendwo auch dann schnell zu rennen. Und wie wir es ja auch schon bei Tobis Pace gehört haben auf dem Ultra Run, ist einfach ja eine viel geringere Pace, weil du teilweise auch aufgrund von Höhenmetern und so auch teilweise gewisse Abschnitte ja wandern musst oder sehr schnell gehen musst, weil es genau einfach gar nicht mehr funktioniert, dann dauerhaft zu joggen. Und dementsprechend ist es ja eine ganz andere Herausforderung beziehungsweise auch Herangehensweise an so ein Rennen. Auch vom Pacing her finde ich total spannend und könnte ich mir schon auf jeden Fall irgendwann mal gut vorstellen. Aber ich finde es auch gleichzeitig mega verrückt. Aber irgendwie eine Langdistanz hat man auch mal als extrem verrückt von außen betrachtet und irgendwann hängt man da mit drin und so verschieben sich ja doch immer weiter diese ganzen Horizonte. Ist ja immer verrückt im Ausdauersport.
Vielleicht als letzten Gedankengang, bevor wir dann abrunden. Findet ihr eigentlich auch, dass immer mehr Menschen auf generell oder Sportlerinnen, Sportler, Ausdauersportler auf längere Distanzen gehen, ob das jetzt dann ein Halbmarathon ist oder ein Marathon ist oder ein Ultralauf ist, ist ja auch immer relativ zu betrachten. Aber ich habe das Gefühl, wenige Menschen sagen, ich werde jetzt ein richtig schneller 5-Kilometer-Läufer. Punkt.
Ja, ich teile die Beobachtung. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, wenn man einen 5-Kilometer-Lauf gelaufen ist und das so ein bisschen im Freundeskreis bekannt wird, wird man meistens gefragt, okay, wann steht der Zehner an? Oder wann steht der Halbe an? Und dann, wann steht der Marathon an? Und ich glaube, dass das so von vielen einfach so ein bisschen erwartet wird, dass man sich da steigert. Also jetzt vielleicht nicht zwingend über den Marathon hinaus, aber bis dahin auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass längere Distanzen auch aufgrund der Anforderungen meistens so ein bisschen breitensportlicher auch angelegt sind. Das einerseits und andererseits glaube ich aber dieses dann wirklich mit diesen immer längeren Distanzen, also nicht nur irgendwie bis Halbmarathon, sondern irgendwie dann Marathon oder auch darüber hinaus, dass wir das so wahrnehmen, ist auch so ein bisschen so ein Ding der Bubble, dass man sich einfach viel mit anderen Leuten irgendwann umgibt, die auch so verrückte Hobbys haben und auf längeren Distanzen unterwegs sind, sodass man dann ja so ein Gespür oder so ein Gefühl davon bekommt, alle um mich herum machen das auch, scheinbar macht das jeder so, aber ich glaube, das ist auch viel ein gesellschaftliches Ding, dass man sich irgendwie dann auch mit Gleichgesinnten umgibt und dann das Gefühl hat, oh, da ist ja einer noch krasser, der macht noch verrücktere Dinge und man ja da aufpassen muss, dass man vielleicht auch nicht so das Gesamte aus den Augen verliert.
Aber ich glaube schon, dass so, vielleicht als letzter Gedanken dann doch noch, dass so kurze Läufe, also ich meine so ein Firmenlauf, ne, also da sind ja schon, der meistens immer so irgendwie 5 Kilometer lang ist, da stehen ja schon viele Leute am Start und auch viele Leute, auch bei mir in der Firma, die ich da irgendwie motiviert habe, da in Mainz bei uns hier teilzunehmen, die gesagt haben, ja, okay, 5 Kilometer schaffe ich. Und ich merke das auch zum Beispiel bei mir in der Familiengruppe, ja, wenn ich versuche, Leute zu begeistern und sage, ey, ich weiß, ihr seid jetzt vielleicht nicht die großen Läufer, habt ihr aber irgendwie Bock mitzumachen, bei einer Staffel, bei einem Marathon, aber da musst du schon wieder 10 Kilometer laufen und für viele ist 10 Kilometer zu viel. Und es gibt, glaube ich, gefühlt, wie du schon gesagt hast, Torben, nicht so diese großen, krassen, breiten, sportlichen Events in Städten beispielsweise, wo gesagt wird, okay, wir haben jetzt 5 oder 10 Kilometer Läufe, also die gibt es auch, aber nicht so in der Masse und vielleicht auch nicht in der Attraktivität, sodass auch Leute, die jetzt nicht so viel mit dem Laufsport zu tun haben, sagen, ach, da mache ich jetzt einfach mal mit. So wie bei einem Firmenlauf, weil da stehen viele Leute am Start. Ich meine, von BioNTech waren in Mainz alleine 400 Leute am Start. weiß ich nicht. Finde ich irgendwie schade. Weil warum nicht gute 5-Kilometer-Läufer sein?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, irgendwo ist ja cool, jeder, der bei solchen Events mitmacht und da sich motivieren lässt. Und wie du sagst, Firmenlauf, auch dieser JP Morgan-Lauf in Frankfurt, das ist ja ein Riesenlauf. Also wegen Corona jetzt leider auch dieses Jahr wieder etwas kleiner ausgefallen, aber etwas kleiner hieß da, glaube ich, auch noch über 20.000 Läufer. Also wirklich Riesenevent. Und dann gibt es halt noch ein paar Verrückte und das sind dann halt die Leute, mit denen wir uns umgeben, beziehungsweise wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer, die dann eben sagen, okay, das war cool, die 5 Kilometer zu laufen, nächstes Mal möchte ich eine neue Herausforderung, weil 5 Kilometer weiß ich, kann ich jetzt brauche ich die 10, auch so ein bisschen das, was Tobi gesagt hat und dann verschieben sich einfach immer weiter diese Grenzen und dann werden eben aus 10 21, aus 21 42 und irgendwann dann vielleicht sogar mal so ein Ultrarun, ja.
Ja, aus 5 Kilometern werden einfach 160 Kilometer. Genau. The natural thing. Ja, sehr spannend. Tobi, vielleicht als letzte Frage an dich. Was würdest du vielleicht anders machen heute, als wie vor, ja, weiß nicht, 5 Jahren oder als du ja mit Laufsport angefangen hast? Wo würdest du persönlich sagen, ach, hätte ich das mal lieber früher gewusst?
Ich glaube, ich hätte einfach ein bisschen ruhiger rangehen müssen. Also ich habe sehr schnell sehr viel Volumen reinbringen wollen und wirklich auf Teufel komm raus mir die Woche vollgeschrieben. Damals habe ich mich ja selbst trainiert. Und ich glaube, da hätte ich mir gut getan, einfach vielleicht mal 2 Stunden weniger die Woche zu trainieren, 1, 2 Läufe wegzulassen. Und ich denke, das ist wirklich ein Learning und jetzt auch ein Learning aus dem letzten Jahr, gecoacht mit Torben, dass ich eigentlich vom Umfang her weniger trainiere als vorher, aber ich trotzdem den Eindruck habe, dass es besser läuft und natürlich als netten Nebeneffekt man seinen Alltag auch mit anderen Themen, die man ja auch immer noch hat, besser unter einen Hut bekommt. Und das wirkt sich dann ja auch wieder positiv auf die sportliche Performance aus. Ich denke, das ist eigentlich ja, das größte Learning aus den letzten 2 Jahren.
Vielen Dank dir, Tobi, auf jeden Fall für deine Einblicke und auch den spannenden Einblick mal in die Ultraläufe. Auch wenn du nach wie vor im Triathlon zu Hause bist und bei Marathonläufen eher zu Hause bist als du. Und deine Zeit will ich ja haben. Dementsprechend werden wir uns hoffentlich dann irgendwann demnächst mal im Ziel auch fast gleichzeitig sehen. Das wäre zumindest mein Anspruch.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerne. Ja, danke euch für die Einladung auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, es ist eine spannende Folge draus geworden.
Ja, vielen Dank, Tobi. Sehr cool.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge von Pace, der Ausdauersport, der Ausdauer-Podcast wieder. Wir können auch Ausdauersport-Podcast sagen, Tom. Ist auch okay.
Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Passt jetzt auch immer wieder. Ausdauersport-Podcast.
Ja, same. Vielleicht ändern wir es nochmal ab. Dann aber auf jeden Fall wieder mit einem neuen, weiteren spannenden Gast oder vielleicht auch mit uns alleine. Wer weiß. Vielleicht machen wir auch als nächste Folge schon die Warum ist ein Marathon eigentlich 42,195 Kilometer lang Folge. Dazu dann bald mehr. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.